die Gemeinwohlökonomie zeigt es einfach besser auf, dass Geld eigentlich nicht das Muss ist, für das wir wirtschaften, sondern diese anderen Werte, die dahinter stecken. Und die Gemeinwohlökonomie setzt einen starken Fokus auf soziale Nachhaltigkeit. Das heißt, wirklich das Ziel ist, eine Wirtschaft zu schaffen, die den Menschen dient und nicht andersrum.
Schön, dass du wieder reinhörst. Ich begrüße dich ganz herzlich beim Ich, wir alle Podcast unserer Agentur Shortcuts. Mehr Informationen zum Podcast und unseren Angeboten findest du in den Shownotes und bei www.ichwiralle.com. Wir präsentieren dir heute ein Gespräch mit Martin Permatier und unseren drei Gästen Thomas Schmidt, Michael Reinhardt und Michi Schnitzlein. Wie soll Wirtschaft eigentlich funktionieren? Und für wen? Sie engagieren sich in der Augsburger Regionalgruppe der Gemeinwohlökonomiebewegung. Drei Generationen, drei Perspektiven und eine gemeinsame Vision. Dabei ist die Gemeinwohlökonomie kein utopisches Gedankenexperiment, sondern ein ganz konkretes Werkzeug mit einer Bilanz, einem Zertifikat und einem wachsenden Netzwerk. Rund 1000 Unternehmen machen bereits mit, vom Handwerksbetrieb bis zum Weltmarktführer. Sie sprechen in dieser Folge darüber, warum das klassische Wachstumsdenken an seine Grenzen stößt, was eine Gemeinwohlbilanz einem Unternehmen tatsächlich bringt und wie der Einstieg aussehen kann, ohne gleich das ganze System umzukrempeln. Bevor das Gespräch beginnt, noch der Hinweis zu unserem Netzwerk für Wachstumsgefährtinnen. Auf www.haltung-erweitern.de findest du unsere Community mit verschiedenen Gruppen, Angeboten und Events. In der Community tauschen wir uns auch zum Podcast aus. Den Link für Kommentare und Austauschmöglichkeiten zu dieser Podcast-Folge findest du in den Shownotes. Wir freuen uns sehr, wenn du hier dabei bist. Und jetzt wünsche ich dir ganz viel Inspiration und Freude beim Hören. Audio ab!
Hallo, hier bei Ich wir alle. Ich freue mich heute ganz besonders gleich drei Gäste hier zu haben. Thomas Schmidt, Michael Reinhardt und Michi Schnitzlein. Wir sprechen heute über Gemeinwohlökonomie, ein sehr wichtiges Thema. Und da durfte ich ja bei euch sein in Augsburg, wo ihr das einem großen Publikum auf einer Veranstaltung präsentiert habt. Und vielleicht frage ich erstmal, Thomas, was ist dein Hintergrund? Und wann bist du zum ersten Mal mit der Idee von Gemeinwohlökonomie in Berührung gekommen?
Ja, mein Hintergrund ist der, dass ich eigentlich mein Leben lang Menschenprojekte gerne bewege, bin also durch und durch ein Vertriebsingenieur und bin vor mehr als 6 Jahren auf die Gemeinwohlökonomie aufmerksam geworden durch ein Buchgeschenk und war dann so fasziniert von dieser Idee und von diesem Projektgedanken, dass ich gesagt habe, das ist ein Thema, was mich im Ruhestand dann treiben wird. Denn ich bin mittlerweile mehr Ruheständler als Unternehmer und Gründer und habe das Privileg, meine Selbstständigkeit ein bisschen als Hobby zu pflegen und mich aber ansonsten gerne für Dinge, die das Gemeinwohl und unsere Gesellschaft betreffen, zu engagieren.
Michael, wie ist es bei dir? Was ist für dich heute wichtig an dem Thema Gemeinwohlökonomie und was ist vielleicht auch anders als bei aktuellen Wirtschaftssystemen?
Ja, also was mich begeistert an der Gemeinwohlökonomie ist, dass sie einen anderen Blick auf die Wirtschaft wirft, nicht rein auf Geld und Finanzen, die sind wichtig, das ist ganz klar, dass sie aber das Gemeinwohl mit einbindet. Und was ich immer ganz schön finde in dem Wort Gemeinwohl, ist auch mein Wohl mit drin. Also da finde ich mich selber dann auch wieder. Und ich habe 2017 das erste Mal direkt von Christian Felber einen Vortrag gehört, der ja der Begründer der Gemeinwohlökonomiebewegung ist. Und das hat mich gleich begeistert und abgeholt. So in meinem eigenen Denken hat mich das genau erreicht auf der Linie und Werteorientierung, wo ich selber unterwegs bin.
Und Michi, was ist deine Verbindung und wie würdest du Gemeinwohlökonomie beschreiben?
Ja, danke Martin. Gemeinwohlökonomie hat für mich angefangen, ich glaube vor 9 Jahren, Da habe ich noch Wirtschaftsingenieur studiert an der Uni in Augsburg und ich habe das eigentlich angefangen, um einen guten Job zu bekommen und reich zu werden. Gleichzeitig hat sich bei mir da viel auf den Weg gemacht und ich habe gemerkt, dass reich werden und Geld vielleicht auch nicht alles ist, hauptsächlich im persönlichen Umfeld. Das heißt, ich habe mein Leben nachhaltig umgestellt, plastikfrei gelebt, vegan gelebt, das Auto nicht benutzt. Von Fliegen kann gar nicht die Rede sein. Und dann habe ich gemerkt, als Wirtschaftsingenieur sollte ich vielleicht auch mal schauen, was mache ich da eigentlich selbst im Beruflichen. Und da ist die Gemeinwohlökonomie um die Ecke gekommen und hat einfach ein alternatives System gezeigt, das es möglich macht, Gewinn zu erwirtschaften und gleichzeitig nicht unsere Werte aus dem Blick zu verlieren.
Jetzt bleibe ich vielleicht mal bei dir noch, Michi. Was ist denn so das Problem, was diese Gemeinwohlökonomie löst, was vielleicht andere Wirtschaftssysteme nicht lösen? Und was war so das, wo du gesagt hast, ah ja, das schaue ich mir intensiver an?
Ja, was allen bekannt ist, ist wahrscheinlich Kapitalismus. Und alles, was vor dem Muss steht, ist ein Muss. Das heißt, Kapital ist das Muss. Und die Gemeinwohlökonomie zeigt es einfach besser auf, dass Geld eigentlich nicht das Muss ist, für das wir wirtschaften, sondern diese anderen Werte, die dahinter stecken. Und die Gemeinwohlökonomie setzt einen starken Fokus auf soziale Nachhaltigkeit. Das heißt, wirklich das Ziel ist, eine Wirtschaft zu schaffen, die den Menschen dient und nicht andersrum. Und das schaffen andere Wirtschaftssysteme, zumindest in der Idee meiner Meinung nach, derzeit nicht.
Was ist deine Perspektive darauf, Thomas? Was löst die Gemeinwohlökonomie, was wir vielleicht noch nicht gelöst haben?
Da fällt mir sofort ganz spontan ein, dass unsere Erde natürlich als Gesamtsystem ein System ist, das nicht unendlich ist, sondern dass wir mit den Ressourcen sehr wertvoll umgehen müssen. Und das Thema Nachhaltigkeit hat ja ganz verschiedene Dimensionen. Du hast einmal die Rohstoffe, du hast die menschlichen Ressourcen, gesellschaftliche, politische Ressourcen und überall stehen eigentlich wirklich dann die Werte von Individuen, aber auch die Werte von Gesellschaften im Fokus. Und die Frage ist ja, wie man Unternehmen oder auch Systeme organisiert. Und die Gemeinwohlökonomie, das hat mich so fasziniert, die ist in der Lage, das, was wirklich wichtig ist, ins Zentrum zu rücken und nicht mehr das Organigramm von verschiedenen Hierarchien und wachstumsorientierter Philosophie verfolgt, sondern wirklich eben den Nutzen oder den Sinn eines Unternehmens in den Mittelpunkt stellt. Und da kann ich nur sagen, als Vertriebsingenieur, der ich bin, der auch mal Wirtschaftsingenieurwesen studiert hat, ich habe immer festgestellt, dass die Menschen dann die besten Entscheidungen treffen, wenn sie mit ihren Werten und mit den Zielen, wenn das im Reinen ist und wenn man wirklich weiß, was treibt mich jetzt als Unternehmen? Dann liege ich eigentlich gut und man muss auch immer die persönlichen Interessen und Werte bei Entscheidungsträgern im Blick haben, denn die funktionieren auch nicht nur nach den sogenannten harten Fakten, sondern die haben Bedürfnisse auch als Menschen. Und das Faszinierende war immer, dass man als Vertriebler natürlich getrimmt wird, erfolgreich zu sein, aber den wahren Erfolg erreichst du eigentlich nur, wenn du wirklich weißt, welche Fakten treiben den Entscheider? Wo sind seine Ziele? Wo will er hin? Wenn ich da nicht dahinter schaue oder nicht reinfinde, was der Mann oder die Frau für Zielsetzungen hat, kann ich als Vertriebler nicht ganz so erfolgreich unterwegs sein.
Michael.
Ja, ich kann da eigentlich direkt anschließen. Die Basis von allem ist ja das eigene Werteverständnis. Und der Michi und ich, wir dürfen jedes Semester an der Uni in Augsburg ein Seminar halten zum Thema nachhaltiges Wirtschaften. Und das ist wirklich spannend. Diese Woche wird es auch wieder stattfinden, Ende der Woche. Ich freue mich schon sehr drauf. Und wir steigen immer mit den persönlichen Werten ein. Und das Spannende ist, zu sehen, was das mit den Studierenden macht, weil die gar nicht darauf vorbereitet sind, dass wir den ersten Teil des Seminars uns damit beschäftigen, was habt ihr denn für Werte, tauscht euch mal untereinander aus, was ist uns denn gemeinsam wichtig, wir versuchen dann rauszukristallisieren, was denn so als diese Gruppe, die sich dann für das Seminar findet, was ist denn gemeinsames Werteverständnis. Und das ist sehr, sehr spannend, weil das immer in der Abschlussrunde am Ende der meistgenannte Punkt ist. Es war spannend, sich mal mit seinen eigenen Werten so zu beschäftigen und sie auch äußern zu müssen und dann abzugleichen, was haben denn die anderen in der Gruppe für Werte? Und das ist das, was mir an der Gemeinwohlökonomie auch gut gefällt. Sie ist wertebasiert und da geht es darum, sich auch mal klarzumachen, was habe ich denn für Werte?
Ja, das ist spannend, weil ich ja mit der Agentur Shortcuts, die ich ja lange schon habe, in Firmen ganz viele Werteprozesse gemacht haben. Und dann haben wir das Gleiche gemacht. Erstmal geguckt, was sind die persönlichen Werte, um zu gucken, naja, wenn du was für eine Wir-Form willst, dann ist das Wir ja auch immer eine Summe von Individuen. Und gleichzeitig haben wir ja gemerkt, naja, die Werte sind das eine. Die können natürlich auch sehr, sag mal, appellig sein oder generisch. Sagen dann alle Familie, Gesundheit, schönes Leben, Freiheit und so. Ne? Und das andere ist ja die Haltung, mit der du die lebst. Jetzt habe ich Michi bei dir gehört, du warst ja da ein bisschen konsequent und hast gesagt, nö, ich mache ja auch ein Verhalten, mit dem ich irgendwie in Kongruenz oder Kohärenz mit meinen Werten komme.
Genau. Und die Gemeinwohlökonomie war für mich eben eine Möglichkeit, auf den Weg zu kommen. Was für mich auch spannend ist, jetzt in der Reflexion, das sind jetzt circa 9 Jahre, es hat sich bei mir auch total viel geändert. Ich bin nicht mehr vegan, ich versuche immer noch darauf zu achten. Ja, schockierend. Ich finde es immer noch das Richtige. Und gleichzeitig ist es für mich sehr wertvoll, diese Werte permanent zu hinterfragen und dann auch meine Haltung dazu zu hinterfragen. Was kann ich machen, was will ich machen? Und die Gemeinwohlökonomie war für mich immer ein gutes Tool, bei dem ich auch in Austausch treten kann mit anderen Leuten. Wir hier zum Beispiel zu dritt aus der Regionalgruppe in Augsburg, 2 Generationen, mega spannend, sich da permanent auszutauschen. Und das sehe ich auch bei den Unternehmen als extrem wertvoll an. Weil die merken, sie kommen auf Augenhöhe zusammen, sie sprechen die gleiche Werte an und versuchen dann besser zu werden, mehr dahin zu kommen, was sie eigentlich wollen.
Jetzt, Thomas, habe ich an dich auch noch eine Frage. Du bist ja schon länger unterwegs. Du bist ja, wie ich sagte, 3 Generationen. Ja, wir beide sind ja die Oldies. Ne? Und diese Sache, die Michi auch angesprochen hat, Club of Rome, Ende der Ressourcen oder sagen wir die Endlichkeit der Welt, das haben die ja damals aufgeschrieben, nicht weil sie irgendwie rummoralisieren wollten oder den Leuten die Wurst vom Grill nehmen wollten, sondern weil sie gesagt haben, hör mal, das sind wissenschaftlich wichtige Informationen, lass uns mal die Systeme umstellen, Kreislaufwirtschaft, Nachhaltigkeit und so weiter. Ne? Das war so jetzt rein wissenschaftlich ja die Intention. Es ist unlogisch, einfach so weiterzumachen. Ja, dann ist das Zeug halt weg und danach haben wir große Probleme. Jetzt hat das ja nicht so gut geklappt mit dem die Wirtschaft umstellen auf regenerative Energien, beziehungsweise es ist langsamer in Schwung gekommen. Es hat sich ja schon einiges gezeigt, aber wir haben ja noch ordentlich was weggesnackt von der Welt, was auch unwiderrufbar weg ist. Ne? Jetzt hast du ja auch diese Entwicklung mitgebracht. Also das Wissen gibt es schon seit über 50 Jahren. Ja, wir brauchen irgendwie eine andere Art von Wirtschaften. Aber die Kraft da drin ist noch begrenzt.
Da triffst du genau einen Punkt, der, glaube ich, viele Menschen bewegt. In der GWÖ-Bewegung, denke ich mal, ist das Thema auch klar. Werte alleine verändern noch nicht die Menschen und auch Systeme. Der Wertewandel und der Appell an diese wird nicht dazu führen, dass Systeme sich ändern. Ich mache da mal ein Beispiel. Wir haben erlebt, dass die SUVs sich mit ihren Zulassungszahlen immer mehr steigern konnten. Und hätte ich die SUVs anders besteuert, wäre spannend geworden, ob die Zulassungszahlen so hoch angestiegen wären. Das heißt, ich brauche auch ordnende Kriterien. Ich brauche Rahmenbedingungen, die den Menschen, sag ich mal, immer wieder daran erinnern, wo wollen wir hin? Und als du vorhin mit dem Michi gesprochen hast, habe ich automatisch daran denken müssen, ich war in der grafischen Industrie zu Hause. Das war eine der Branchen, die vor, ich bin 71 in die Lehre gestartet und 86 ist diese Industrie in die Digitalisierung gegangen. Da sind ganze Workflows digital gesteuert worden. Das, was heute KI in der Automobilindustrie und in der Finanzwirtschaft beginnt, war in der Druckindustrie vor 30 Jahren schon Alltag. Es hat diese Technologie komplett verändert, Arbeitsprozesse komplett verändert. Und die Firmen, die eigentlich Rahmenbedingungen hatten, dass sie sagten, was ist eigentlich unser Unternehmenssinn, was macht unsere Produkte und unsere Kreativität aus, die darüber Bescheid wussten und im Austausch waren, die haben dann auch Strukturwandel besser meistern können. Und am Ende ist es natürlich dann auch eine wirtschaftliche Gewichtung, die dann auch den Erfolg natürlich fördert, weil Unternehmen müssen nun mal auch erfolgreich sein. Also wenn ich kostendeckend arbeite, ja, ich muss runterbeißen können, aber das ewige Wachstum wird dann nicht mehr so in Frage gestellt. Und heute haben wir ja im Prinzip die Herausforderung in mehrererlei Hinsicht, weil unsere wirtschaftlichen Probleme zu lösen sind, unsere umwelttechnischen Probleme zu lösen sind und das Zeitfenster dafür wird immer kleiner und jetzt kommen noch geopolitische, strategische Interessen dazu. Also wir haben immer Interessen und die Frage ist, was sind die ordnenden Parameter? Und da wird es wirklich spannend, weil wir wahrscheinlich feststellen werden, wir brauchen dann irgendwann mal die Gesellschaft als Ganzes, damit wir diese großen Ziele auch erreichen. Ich glaube, dass da ein Europa eben wirklich seinen Sinn bekommt, wenn Umwelt und Ressourcen europaweit getragen werden. Ja, und da ist die Europäische Union für mich schon ein Vehikel, wo man sagt, das ist auch eine Werteorientierung, ganz klar. Aber sie muss gelebt werden.
Ja, jetzt sprichst du auch diesen neuralgischen Punkt an. Ja, Werte würden wahrscheinlich alle sagen, du, ich will, dass das schön ist. Ja, dass sie die Enkel schön haben, die Urenkel schön haben. Sage ich auch manchmal Veranstaltungen, du, alle kleinen Kinder, die jetzt rumlaufen, ja, du hast vorhin von deinem Enkelkind gesprochen, die leben ja noch im Jahre 2100. Ja, wenn ihr jetzt so wirtschaftlich, ressourcenmäßig guckst, 2100, oh mein Gott, ja, nee, das können wir uns ja noch nicht mal gut vorstellen, ja, dass wir sagen, ja, nee, kriegen wir hin, läuft, ne, sondern wenn du dir alle so linearen Geschichten anguckst, denkst du, oh mein Gott, ja, das ist ja... Ja, jetzt kann man sagen, ja, wir erfinden dann was. Ne? Der Mensch hat schon immer was erfunden, ja, aber Ressourcen kannst du nicht mehr erfinden, die sind dann futsch. Sondern es braucht ja vielleicht auch soziale Erfindung. Und dann kommen wir schnell an den Punkt, naja, wenn alle mitmachen würden, eh der Chinese nicht und der Inder und so weiter, das nützt ja nichts. Kennen wir alle? Ja, und dann sind wir so on hold. Und jetzt sagst du schon so, ja, Europa könnte da so eine Funktion haben. Wie siehst du das denn, Michael? Warum interessieren sich Unternehmen denn für Gemeinwohlorientierung?
Also aus meiner Sicht vor allem deshalb, weil es eine gewisse Grundlage und Klarheit schafft. Also was mir gut gefällt an der Gemeinwohlökonomie, prinzipiell gibt sie nichts vor, sondern sie macht vor allem sichtbar. Also es geht um Transparenz, es geht in der Gemeinwohlbilanzierung darum, sichtbar zu machen, was neben den finanziellen Daten, die ja genauso berichtet werden müssen, die auch da nicht unter den Tisch fallen, ergänzend dazu gesamtgesellschaftlich Relevanz haben. Und das ist aus meiner Sicht der große Hebel und der große Punkt. Wenn immer mehr Unternehmen sich damit beschäftigen würden, mit welchen Auswirkungen handeln wir denn als Unternehmen? Welche Produkte, welche Dienstleistungen bieten wir? Wo kaufen wir ein? Wo bringen wir die Sachen her? All das, was ja auch im Nachhaltigkeitsreporting wichtig ist, dann kommen wir auch mehr dahin, dass wir einfach Entscheidungen treffen können, weil wir unsere Zahlen kennen. Und dann hört man natürlich zu Recht in Unternehmen, verständlicherweise, dass viel Bürokratie ist und es wurde ja auch einiges jetzt wieder gelockert. Und das Spannende ist, es gibt ja den VSME, also die freiwillige Berichterstattung, und viele Unternehmen greifen das wieder auf und sagen, wir wollen aber berichten. Und zwar unter anderem, weil wir dann auch eine Klarheit darüber haben, wie sind denn unsere Einflüsse auf die verschiedenen Themen unserer Welt und wie können wir auf Basis dieser Zahlengrundlage, aber auch dem klaren Werteverständnis, das wir haben, entscheiden, wie wir zukünftig handeln wollen, wie wir unsere Produkte produzieren, was wir für Dienstleistungen anbieten. Und das ist das, was wir in Gesprächen mit Unternehmen, die in diese Richtung handeln, auch immer wieder hören. Die Gemeinwohlökonomie gibt mir was an die Hand, dass es für mich transparent und sichtbar ist. Und ich in allen Bereichen mich dann auch klar positionieren kann.
Ja, jetzt wird es spannend. Ja. Jetzt denkt man so, oh, Gemeinwohlökonomie, noch mehr Bürokratie. Also wie bei ESG, da haben wir auch so ein Poster gemacht, ESG und Haltung. weil wir dann natürlich auch mein Unternehmen auf so Vorbehalte treffen. Ja, das muss man sich leisten können, das ist ja nur Bürokratie. Und wie kommen denn da so andere Überzeugungen zustande, Michi, dass man so merkt, ah ja, es hat ja auch zu tun, je nachdem, was ich messe, das macht es ja auch bewusster. Was ist für dich so eine Gemeinwohlbilanz? Warum lassen sich Leute drauf ein und wie funktioniert die eigentlich?
Ist ein guter Punkt. Die Gemeinwohlbilanz ist im Grunde eigentlich ein Nachhaltigkeitsbericht. Der Michael hat es schon angesprochen. Und daher kann es extrem viel Bürokratie sein. Alles kann im Endeffekt extrem viel Bürokratie sein. Und die Frage ist bei diesen Dingen immer, wie setzt man es um? Und da hast du es auch schon angesprochen, Martin, es kommt auf die Haltung an. Das heißt, Unternehmen, die daraus auch wirklich einen Mehrwert erreichen wollen, die müssen das gesamte Unternehmen mitnehmen. Das heißt, alle Mitarbeitenden am besten. Das heißt, wirklich tief verankern, dieses Gespräch von oben bis unten durchführen und zu zeigen, vielleicht auch, wenn ich das als Geschäftsführender machen möchte, weil das entspricht meinen Werten und normalerweise fängt es so an, dann muss ich versuchen, dieses Narrativ ins Unternehmen reinzubringen und das auch wirklich nachhaltig. Und dann kann ich einen wirklichen Gewinn erzielen. Im Endeffekt ist der Prozess der Gemeinwohlbilanz, es gibt unterschiedliche Wege, eigentlich hauptsächlich zwei. Der erste Weg ist in einer Peer Group, das heißt, man setzt sich mit bis zu 4 Unternehmen aus der gleichen Branche oder, was fast noch spannender ist, aus anderen Branchen zusammen und setzt sich in einem halben Jahr immer wieder zusammen und berichtet über die Gemeinwohlbilanz. Das heißt, man geht normalerweise die einzelnen Stakeholder-Gruppen durch bis zum nächsten Treffen und sagt, wir machen das und das und sind da eigentlich schon auf einem ganz guten Weg oder auch nicht. Durch dieses Gespräch kommen auch wieder Ideen, wie man aus dieser Box rauskommt. Ich habe dafür momentan keine Lösung, wie ich besser mit meinen Mitarbeitern umgehe als Batteriehersteller. Aber ich sehe zum Beispiel ein Beispiel bei dem Biobäcker um die Ecke. Der geht mit seinen Mitarbeitern ganz anders um oder mit seinen Lieferanten, zahlt denen zum Beispiel bessere Preise und so weiter. Und diese ganzen einzelnen Punkte kommen auf den Tisch und können dann eben auch benotet werden in einem Punktesystem. Bis zu 10 Punkte, das wäre das Optimum, ist allerdings auch sehr hochgegriffen. 0 Punkte wäre der gesetzliche Standard und es geht aber auch weiter runter. Und so geht man durch alle Stakeholder-Gruppen durch und durch alle Werte und kann am Ende eine Punktzahl von 1000 Punkten erreichen. Wie gesagt, 0 gesetzlicher Standard, das sollte jedes Unternehmen in Deutschland eigentlich schaffen, aber auch minus 3600 Punkte, was eben nicht optimal ist. Wenn man zum Beispiel Pollution-Export betreibt, das heißt irgendwo anders die Umwelt verschmutzt in einem anderen Land, wo es vielleicht erlaubt ist, Fracking zu betreiben, das heißt, der Müll bleibt da, aber der Gewinn kommt nach Hause. Das wird eben mit minus 200 Punkten zum Beispiel bewertet. Dass sowas einfach, solche Schlupflöcher nicht ausgenutzt werden, weil im Endeffekt ist uns da auch wenig geholfen als Menschheit.
Das heißt, ihr behelft Unternehmen, diese Bilanz zu erstellen und dann immer mehr da reinzuwachsen und das in interne Prozesse und in die Belegschaft, in die Köpfe und Herzen reinzubringen. Ja, was verändert sich denn bei so einem Unternehmen, wenn die damit anfangen? Was ist denn so eine typische Strecke, Thomas?
Ich wollte da jetzt noch einen Punkt ergänzen zum Michi vorhin. Ich glaube, was bei der Gemeinwohlbilanzierung auch ganz wichtig ist, neben der Transparenz, ist, dass ich dieses ordnende Element als Orientierung, wenn ich die Bilanzierung alle 2-3 Jahre wiederhole, geht es nicht darum, eine Lizenz zu erfüllen, sondern es geht darum zu beobachten, wie verbessert sich mein Unternehmen in den verschiedenen Bereichen. Und dann kann man schon auch darüber nachdenken, kann ich als Gesellschaft und auch von der politischen Seite her Anreizsysteme schaffen. Wir haben daran mal auch gedacht, kann man dann Unternehmen, die besonders nachhaltig sind, mit zinsgünstigen Krediten fördern. Wir waren vorhin mal an der Stelle, die Werte alleine bewegen es nicht. Wir brauchen eine steuernde Instrumente. Und da sehe ich die GWÖ-Bilanz auch als ein Tool, was diese Steuerung ermöglicht. Das ist für mich ganz wichtig.
Ja, sehr schön. Mir sagte mal einer diesen schönen Spruch, Steuern sind zum Steuern da, ne? Michi.
Ja, weil du es angesprochen hast, was sich im Unternehmen verändert. Ich glaube, der Michael kann davon auch viel erzählen. Er hat in seinem eigenen Unternehmen damals bei der ersten Peer Group mitgewirkt. Ich habe in unserer Genossenschaft die Gemeinwohlbilanzierung durchgeführt. Und es können aus meiner Sicht ganz konkrete Veränderungen sein und die sind super praktisch, wie zum Beispiel das Pflegeunternehmen bei uns um die Ecke. hat gesehen, okay, mein größter Nachhaltigkeits- oder Umweltimpact, den ich habe, sind die Autos und das Benzin, das ich verbrauche. Jetzt gehe ich einfach mal zu den Tankstellen hin, die ich immer so nutze, mit denen ich eine Beziehung habe, und stelle denen mal die Gemeinwohlbilanz vor. Bei 4 von 5 wurde abgebunken und erstmal gesagt, was bist du für ein Idiot quasi? Das interessiert mich überhaupt nicht, was die Gemeinwohlökonomie ist. Und eine Person, eine Tankstelle war halt aufgeschlossen gegenüber. Und das heißt, der ist dann nur noch zu dieser Tankstelle gegangen und haben mit denen einen Vertrag geschlossen. Oder dass bei dem Biohotel bei uns um die Ecke wurde die Wäsche immer zu einer Wäscherei gegeben, aber die wollten nicht auf Ökostrom umschalten. Und deswegen haben die diese komplette Wäscherei in-house gebracht. Und die Mitarbeiter finden es mittlerweile sogar toll. Die streiten sich darum, wer die Bettwäsche mangeln darf. Das sind ganz konkrete Sachen. Und andererseits, was ich, glaube ich, am spannendsten fand, und das ist wieder mehr auf dieser Haltung- und Werteebene, vor allem im Nachhaltigkeitsbereich sind wir dafür prädestiniert, alles schlecht zu machen. Vor allem mich selber. Habe ich vorhin gesagt, ich war vegan, ich habe kein Auto mehr benutzt und so weiter. Aber ich habe vielleicht doch noch das ein oder andere in Plastik verpackt gekauft. Oh Gott, ich bin so ein schlechter Mensch. Und das habe ich bei den Unternehmen auch gesehen. Die machen unglaublich tolle Sachen und gehen dann rein in die Peer Group und denken sich, ja, ich habe da nur 4 Punkte von 10. Was extrem gut ist. Und ich glaube, das ist allgemein ein Thema, an dem wir arbeiten müssen, nicht dieses Schlechte hervorzuheben, sondern all das, was wir schon geschaffen haben und geschafft haben. Und das ist ganz toll für die Gemeinwohlbilanz, weil die zeigt das auch auf. Die zeigt genau auf, was machst du auch gut und was darfst du auch nach außen tragen, um Mitarbeitende zum Beispiel zu werben oder auch mit deinen Lieferantinnen und Lieferanten bessere Beziehungen aufzubauen und so weiter. Aber vielleicht hat Michael auch noch so ein paar Insights aus seiner Gemeinwohlbilanz.
Ja, ich finde die Skalierung, die du ansprichst, ganz wichtig. Das machen wir auch mal bei den Werten. Ja, lebst du den Wert ja oder nein? Ne? Dann sagen ja, nee, machen wir gar nicht. Ne? Vorgestern ist irgendwas vorgefallen, aber auf einer Skala von. Also um eben in Dynamiken zu kommen, die auch versöhnlicher sind. So nach dem Motto, ich bin Veganer, ja, oder ja, ich bin sehr vegan. Und auf einer Skala von 1 bis 10, was weiß ich, bin ich bei einer 6. Ne? Aber ich bin irgendwie auf einer Skala. Und das kann man ja auf ganz viel anwenden und dann kann ich die Skala erweitern. Michael, was sind denn deine praktischen Erfahrungen?
Also so wie der Michi schon gesagt hat, das kann ich total unterstützen und auch aus dem eigenen Prozess sagen. Also zum einen ist es ein Bewusstseinswandel, der dadurch angestoßen wird, den auch viele Unternehmer, Unternehmerinnen herausstellen, weil Mitarbeitende sich einfach intensiv damit beschäftigen müssen, weil plötzlich über diese Gemeinwohlbilanz, die schaut ja verschiedene Berührungsgruppen an und vielleicht habe ich meine Kunden im Blick, ich habe die Mitarbeitenden im Blick, aber ich habe mir vielleicht noch nie Gedanken darüber gemacht, was habe ich denn für einen gesellschaftlichen Impact durch meine Dienstleistung oder mein Produkt oder wie sehen es eigentlich die Eigentümer? Ist das wirklich rein Finanz- und Kapitalgetrieben oder gibt es da auch andere Elemente? Und das ist das Spannende, was damit reinkommt, sich einfach der verschiedenen Elemente und Anteile bewusst zu werden. Und dann, das ist jetzt meine ganz persönliche Meinung, bin ich auch nicht der Meinung, dass jeder überall der Beste sein muss, sondern es geht immer um eine gewisse Balance und wenn ich in einem Bereich gut bin und jemand anders in einem anderen Bereich gut ist und wenn das alle so ein Stück weit leben, dann kommen wir viel mehr in eine Balance und das wird halt einfach sichtbar und danach kann man dann letzten Endes auch bessere Entscheidungen treffen. Was ich im Peer Group Prozess spannend fand, wir waren damals noch 8 Unternehmen in einer Peer Group, das macht man heute eigentlich nicht mehr, das ist sehr groß und intensiv. War aber super spannend, weil an manchen Punkten, man geht ja mit einer Selbsteinschätzung rein, so wie es der Michi erklärt hat, und dann kriegt man eine Reflexion zu diesem Punkt aus der ganzen Peer Group. Das heißt, plötzlich kommt vielleicht auf, dass jemand sagt, ja, aber warum siehst du dich denn da eigentlich so schlecht? Ihr macht das und das und das an den Punkten. Das ist doch eigentlich gar nicht so schlecht. Das heißt, man kriegt einfach auch einen anderen Blick, weil von außen mal jemand drauf schaut, was dann sehr spannend ist. Und vielleicht der dritte und letzte Punkt, was natürlich auch da immer einschneidend dazukommt, ist, dass in bestimmten Branchen es bestimmte Vorgaben gibt, die es ein Stück weit verhindern, dass man selbst, wenn einem was bewusst wird, man das nicht ändern kann. Vielleicht ganz konkret das Beispiel, Pflegedienstleister, der hat einfach festgestellt dann, wenn er so auf das Thema Plastik und Plastikvermeidung geschaut hat, sie müssen einmal Plastikbesteck verwenden und sie haben keine Möglichkeit, das anders zu machen. Sie müssen es hinterher wegwerfen, selbst wenn sie Elemente davon nicht genutzt haben. Und er sagt, es ist ein unfassbarer Müll, der da entsteht, aber er kann es nicht ändern, weil das eine gesetzliche Vorgabe ist. Ja, und das sind natürlich dann die Grenzen, an die man stößt. Und dann damit einfach Wege zu finden und aber auch bewusster hinschauen zu können, das transparent nach außen auch zeigen zu können, dann kann man auch anstoßen, dass vielleicht auf anderen Ebenen auch ja ein Umdenken, ein Andersdenken passieren kann.
Jetzt muss ich nochmal nachfragen, ich habe von den Peer Groups geredet. Ja, also das sind also Unternehmer, die sich auf dem Weg begleiten, so wie ich es verstanden habe, und die auch von euch begleitet werden. So dass man, wenn ich jetzt als Unternehmen sagen würde, in der Region Augsburg oder wo auch immer, hey, ich möchte auch gemeinwohlorientiert sein, dann komme ich in so eine Peer Group und die helfen mir dabei. Wie kann ich mir das vorstellen und was muss man da tun? Thomas.
Ja, das ist so, dass eine Peer Group letztlich sich einen GWÖ-Berater als Organisator und Coach teilt. Das heißt, die Kosten für diesen Berater, der natürlich auch ein Honorar bekommt, werden dann da entsprechend attraktiver, gerade für Startups und kleinere Unternehmen natürlich ein ganz wichtiger Faktor. Unternehmen, die dann sagen, ich brauche aber auf der Zeitachse, ich möchte das ganz schnell realisieren und der ist größer, der leistet sich vielleicht dann eben den Berater im 1:1 Format und geht die Bilanzierung schneller durch. Insofern ist die Peer Group, sage ich mal, profitiert sie zum einen vom Sharing von Kosten und zum anderen aber auch schon, dass man viele Impacts bekommt, die aus anderen Branchen kommen und dann eben ins tägliche Doing hinein bereichern. Aber in erster Linie ist es eigentlich, denke ich mal, ein Einstieg in diese Thematik, die auch mit guten Konditionen umgesetzt werden kann.
Ja, das hört sich ja super an. Ist das deutschlandweit so? Das ist ja so, als hättest du Transformationsgefährten. Ja, weil ich kenne das ja von der Selbstentwicklung, mit unseren Wachstumsgefährten haben wir das ja in unserer Community-Haltung erweitern. Und da sehe ich auch immer den Wert, diese Supervision zu machen, sich mit anderen auszutauschen. Michael, ist das deutschlandweit etwas oder ist das nur bei euch so?
Nee, das ist gängig in der Gemeinwohlbewegung und kann also deutschlandweit genutzt werden. Ja.
Was sind denn, Michi, so gibt's auch Vorteile, wenn ich sowas mache? So ein paar habt ihr gesagt, ja, man kommt in so ein Netzwerk rein. Oder ist das so, oh, das musst du wirklich wollen, ja? Oder sagst du, ja, was sind denn so die Pains and Gains? Was sind die Widerstände, was sind die Vorteile, wenn ich mich dafür entscheide?
Ja, also zum einen ist es natürlich die Transparenzmachung intern, dass ich mich weiter bewegen kann. In der Gemeinwohlbilanz geht es darum, einen Status quo zu erreichen, aber auch zu sagen, wo will ich in 2 Jahren sein? Die Gemeinwohlbilanz ist für 2 Jahre immer gültig. Wenn ich die Gemeinwohlbilanz gemacht habe und die auch geprüft wurde, das heißt der Berater in der Peer Group zum Beispiel oder in einem Einzelaudit, dann kann ich auch das Label tragen, das Label der Gemeinwohlbilanz. Und das kann ich auf meine Produkte schreiben, das kann ich überall verwenden, zu Marketingzwecken natürlich. Was noch ganz schön ist, ist dieser Netzwerkgedanke und da kann ich vielleicht das Projekt im Allgäu hervorheben. Die haben es geschafft, über die letzten Jahre mit der Hochschule im Allgäu ein Projekt zu starten, in dem die Studierenden die Gemeinwohlbilanz im Endeffekt erstellen mit den Unternehmen zusammen und diese Peer Group im Endeffekt durchgehen. Und das ist schön zu sehen, weil es eine Win-Win-Situation ist. Die Studierenden kriegen einen Input, wie es tatsächlich im echten Leben aussieht und sie begeben sich quasi in die Rolle des Projektmanagements rein. Dadurch entsteht ein direkter Kontakt zu den Unternehmen. Das heißt, ich habe auch vielleicht in Zukunft als Unternehmen die Möglichkeit, gut ausgebildete Mitarbeitende zu akquirieren und natürlich die Gemeinwohlbilanz in einem Zug zu erreichen. Und das ist mittlerweile so ein Selbstläufer. Das ist wird organisiert von Ladisa Gebler und dem Professor Guido Sommer. Und das ist mittlerweile so oft schon durchgeführt worden, dass die Unternehmen sich fast schon drum streiten, in der nächsten Peer Group dabei zu sein, weil sich eben so ein starkes Unternehmensnetzwerk auch gebildet hat. Das heißt, ich zeige den anderen Unternehmen, ja, ich spreche zwar über meine Werte, aber ich gehe auch den Prozess und ich bin deswegen auf einer Ebene mit dir und dadurch entstehen auch wirklich tragfähige Geschäftsbeziehungen.
Thomas.
Ich möchte da noch einen Gedanken mit reinbringen in die Diskussion, der, glaube ich, wirklich sehr, sehr entscheidend ist. Wir sind ja in einer Kultur unterwegs, die sehr stark vom Wettbewerb spricht. Ja, ich bin ständig in einer Konkurrenzsituation. Wir sind heute global unterwegs und müssen unsere Strategien erfolgreich umsetzen. Und man ist darauf programmiert und trainiert, den Wettbewerber zu behaken, den Wettbewerber, sage ich mal, irgendwelche Nachteile zukommen zu lassen, wo er sich schwer tut, bis er irgendwelche Innovationen vielleicht im gleichen Maße ausschöpfen kann. Bei der Gemeinwohlökonomie kann ich eigentlich ein Wachstum generieren, indem ich kooperiere und eher die Frage stelle, was sind denn die Dinge, wo wir miteinander besser lösen können? Und ich denke jetzt nur auch an solche Ressourcenthemen, ob das jetzt regenerative Energien sind oder vielleicht auch andere Rohstoffe. Wenn wir die wertvollen Rohstoffe für das, was wirklich wichtig ist, gezielt einsetzen und gemeinsam Innovation schaffen, wo wir dann, ich sag mal, unsere Ernährungsthemen vielleicht zukünftig mit ganz anderen Ernährungskonzepten auch industriell umsetzen können, haben wir eigentlich auch ein großes Wachstum. Die Frage ist, wie definiere ich sowas? Ja? Wie definiere ich Wachstum? Ist es nur mit Prozenten in Form von Gewinn gemessen oder ist es nicht auch messbar, indem ich sage, ich bin auf dem Weg, dass ich jetzt zu 100% mit regenerativen Energien meinen Bedarf abdecken kann? Ja. Das ist einfach, denke ich, ein spannendes Thema, Unternehmen zu überzeugen, dass ich mich, sage ich mal, vernetze mit Unternehmen und wir gemeinsam systemtragende Herausforderungen lösen und gleichzeitig wirtschaftlich prosperieren.
Schönes Beispiel, und der Rutger Bregmann hat ja dieses Buch geschrieben, Moral Ambition, also moralische Ambition, ja, die ja auch da mitschwingt. Ja, was halte ich jetzt für moralisch, für korrekt? Sage ich, du, ist mir doch egal, sollen die anderen nach mir aufräumen, ne? Oder? Wir haben ja in Deutschland auch ganz viele Familienunternehmen, die dritte, vierte, fünfte Generation sind, die sagen, du, puh, an sich habe ich es ja bekommen von meinem Urgroßvater oder Großvater, ne? Wäre doch ganz schön, wenn ich es weiterreichen könnte, ne? Und jetzt ist man ja genau in dieser Zwickmühle, die du so beschreibst. Ja, wirtschaftlich Erfolg, ne, dann frage ich auch immer gerne in Veranstaltungen, wäre es ein Erfolg, wenn unsere Wirtschaft 20% wächst über die nächsten 10 Jahre und alle anderen Wirtschaften auch? Also wir haben Wachstum wie blöde, ne, es explodiert alles. Da würde man ja nach gängigen Kriterien sagen, was für ein Erfolg. Aber im Publikum sagen natürlich alle so, nee, ja, weil wir natürlich wissen, welche Kollateralschäden mit Wachstum, was sich nur auf diese Art von Erfolg bezieht, also welche damit verbunden sind. Das heißt, das ist ja auch so diese Sinnlücke, die wir haben. Wir betreiben ein System weiter, von dem wir wissen, dass es an sich transformiert werden müsste. Und dieser Zwiespalt, ne, und da kommt es ja da unterwegs einmal zu Einsichten, aber auch zu Abwertungen. Ja, dieses Woke, Grüne, sonst wie, bisschen zu Windräder weg, ne? Wieder ja. Schön die Kohle rauchen lassen, dann merkst du, Alter, ja, kommt denn das rein? Ja, warum gibt's so eine Kritik da dran? Oder Michael, was ist so typische Kritik an der Gemeinwohlökonomie, wenn man ja aus ethischen Gründen sagen würde, du, macht ja totalen Sinn, ne?
Also sicherlich ein Element ist, was immer genannt wird, die Bürokratie und der Zeitaufwand, der da mit reinspielt. Und das hat ja der Michi vorhin auch schon mal angedeutet. Der Zeitaufwand relativiert sich sehr schnell mit dem, was man für sich selber an Klarheit rausholt und gleichzeitig aber auch an Sichtbarkeit, so an Themen, die so im eigenen Unternehmen da sind. Und gerade in dieser volatilen Zeit, wo sich ja permanent die Rahmenbedingungen verändern, brauche ich eine klare Entscheidungsgrundlage, damit ich schnell und flexibel Entscheidungen treffen kann. Und das sehen wir einfach als diesen Vorteil, den die GWÖ bietet. Und wenn wir da dann noch auf die Berichtspflichten schauen, also die CSRD-Richtlinie, die ja jetzt mit dem Omnibusverfahren etwas aufgelockert wurde, für vor allem kleinere Unternehmen, was die entlastet, was gut ist, und gleichzeitig aber ja große Unternehmen, die kleinen Unternehmen in der Lieferkette dann wiederum auffordern werden, trotzdem Zahlen zu liefern, damit sie ihrer Berichtspflicht nachkommen können als großes Unternehmen, bietet hier die Gemeinwohlökonomie über den VSME, also die freiwillige Berichterstattung und die Gemeinwohlbilanzierung, eine Abdeckung dafür. Also es wird gerade aktuell daran gearbeitet und im Laufe des Jahres ist es soweit, dass die Gemeinwohlbilanzierung diesen Berichtspflichten entspricht und die damit auch abgedeckt werden können. Und da ist es dann letzten Endes wieder ein Vorteil, der reinkommt. So, hergekommen sind wir aber, warum gibt es so Kritikpunkte an dem Verhalten allgemein? Und das ist, glaube ich, schwierig in der aktuellen Weltlage, die wir haben, grassiert einfach die Angst und die Polarität. Es wird ganz viel klargestellt. Es gibt entweder nur schwarz oder nur weiß. Und dazu fühlen sich Menschen genötigt, sich zu positionieren. Und es gibt kein Dazwischen mehr, es gibt kein sowohl als auch. Ich kann ja Schritte gehen, aber ich muss ja nicht alles machen. Ich kann den Fokus auf ein Element richten und dafür andere vielleicht für den Moment zurückstellen. Und das ist das, was wir eigentlich immer wieder weitergeben, überhaupt zu gehen, vorwärts zu gehen und nicht zu polarisieren und zu sagen, also entweder mache ich es voll oder ich bin komplett dagegen. Und das ist, glaube ich, aber einfach dieser Zeit geschuldet und dem, wie aktuell auf der Welt Weltpolitik und Weltwirtschaft gemacht wird. Da geht es nämlich immer nur entweder um komplett dafür oder komplett dagegen.
Ja, das umfasst ja einige Spieler, ne, die gerade auf dem Spielfeld stehen, aber wahrscheinlich auch nicht alle. Ich habe ja so eine gewisse Hoffnung, die werden ja nichts lösen, sondern überall nur Spannung, Spannung, Spannung erzeugen. Ja, und danach, es wird ein danach geben, geht es ja darum, wie sortieren wir das wieder? Ja, weiter mit höherer Spannung. Ja, mit noch mehr Konflikt, mit noch mehr Wände hoch, Zäune hoch und Abgrenzung, Ausgrenzung oder Kooperation. Und das wird ja ganz, ganz spannend sein, weil der Mensch an sich weiß, Kooperation ist mittel- und langfristig irgendwie die geilere Idee. Und das lässt sich ja auch an ganz vielen historischen Beispielen zeigen. Und in der Spannung kommt es ja oft zu so Regression, wie du sagst, entweder oder und stärkeren Polarisierungen, die auch ja emotionalisiert werden. Also dieses Anti-Grüne, Anti-Woke ist ja auch eine, ich sag mal, eine Bewegung gegen die Vernunft der Aufklärung. Weil vernünftig, glaube ich, wäre es schon, mit den Ressourcen anders umzugehen. Ne? Und das finde ich auch interessant, wie diese Irrationalitäten emotional aufgeladen werden. Und was gibt es denn eigentlich für Geschichten oder auch, wie geht ihr damit um? Weil ihr werdet ja genau mit all diesen Sachen musterhaft konfrontiert werden. Ne? Michi, was ist da so was, wo du so merkst, ah ja, okay, der ist auf der Linie. Na, welche Storys hast du denn da so parat?
Ja, also vielleicht fangen wir da, das haben wir vielleicht bei gestern am Anfang, überhaupt mal aufzuklären, was die Gemeinwohlökonomie, die Vision davon ist. Die Vision ist im Endeffekt nur, dass Unternehmen, die unseren Werten entsprechen und dementsprechend wirtschaften, unterstützt werden durch Steuervorteile und so weiter. Das heißt, wir haben alle Marktmechanismen. Und die Unternehmen, die uns eigentlich schaden, die sollten wir nicht unterstützen, dass wir langfristig in einer Welt leben, die eben gut für uns alle ist. Wenn ich dieses Konzept erkläre, dann bin ich vor allem an der Wirtschaftsfakultät und auch bei einzelnen Kolleginnen und Kollegen immer da und muss mich rechtfertigen, ja, das ist ja Kommunismus. Das ist ja Planwirtschaft. Und das hängt damit zusammen, was der Michael gesagt hat. Es gibt eben nur noch diese extreme Polarisierung und nicht mehr die Mitte. Und im Endeffekt ist die Gemeinwohlökonomie aber die Mitte, beziehungsweise eben das, was eigentlich entstehen kann aus der Kluft, die momentan entsteht, aus diesen Polen. So was früher zentral war und konservativ, geht weiter nach rechts. Alles, was früher ein bisschen weiter liberal war und grün, das geht weiter nach links. Aber wir müssen irgendwie den Mittelraum bespielen. Und das eben möglichst ideologiefrei. Und ich glaube, da ist die Gemeinwohlökonomie eben relativ stark, weil sie sagt, wir machen uns los von politischem Gehabe, von Parteipolitik. Wir sprechen mit allen und versuchen alle in diese Entscheidungsprozesse mit einzuschließen. Vielleicht noch eine andere Story, die mir extrem viel Hoffnung gibt. Das sind diese einzelnen Unternehmen, die es schon machen. Oder aber auch ganze Kommunen, die Gemeinwohlbilanzierungen machen. Zum Beispiel Marktpost Bauerhengen ist ein gutes Beispiel in Bayern. Das sind die erste Gemeinde, die bereits zum zweiten oder dritten Mal die Gemeinwohlbilanz rebilanzieren. Und das schaffen die dadurch, dass die in der ganzen Kommune einen Mitmachprozess initiiert haben, bei dem Demokratie wieder mehr gelebt wird. wenn man möchte. Man muss natürlich nicht teilnehmen, aber es ist unglaublich bereichernd. Und so schaffen wir es auch wieder, den Ortskern zum Leben zu bringen, die Energiewende wirklich im Kleinen voranzutreiben. Und ich finde es so inspirierend. Das sind vor allem zwei Damen, die sich dahinter gesetzt haben, sind auch schon im guten Alter und die strotzen nur so vor Kraft und wissen, wir wollen auf der richtigen Seite der Geschichte stehen. Wir wollen was bewirken. Und weil du vorhin auch Moral Ambitions angesprochen hast, das sind diese einzelnen Personen, die was umsetzen, die sich dahinter klemmen und wirklich auch was verändern. Und der Prozess ist lang. Das wissen wir, glaube ich, alle, die sich mit diesen Themen beschäftigen. Der Gewinn kommt nicht morgen, sondern vielleicht in einem Jahr, vielleicht in 10 Jahren oder 100 Jahren. Aber zumindest habe ich die Gewissheit, ich stehe auf der richtigen Seite der Geschichte.
Ist jetzt die Frage, ob wir da noch polarisieren in richtig und falsch.
Natürlich.
Aber was ich daran gut finde, ist ja, dass es ein neues Wir beschreibt. Ja, wo wir, man spricht ja so mal, du hast These, Antithese, was ist das, was das umhüllt mit einer Synthese? Und das finde ich ja gerade bei so Gemeinwohlökonomie oder diesen ganzen Nachhaltigkeitssachen, die sind ja in sich konservativ. Lass uns was erhalten. Lass uns die gute Heimat erhalten. Lass uns das schöne Deutschland erhalten, ja. Also das sind ja Narrative, wo du sagen kannst, naja, da könntest du vielleicht Leute, die heute sehr polarisiert sind, drunter versammeln, dass die das als sinnhaft verstehen. Weil sozusagen, willst du, dass es deinen Enkeln schlecht geht? Das vielleicht nicht, ne? Also da würden ja viele sagen, nee, das will ich schon. Wir haben vielleicht unterschiedliche Verfahrensfragen, wie wir das machen. Aber der Sinn einer Wirtschaft, wo was noch da ist für Enkel und eine Natur, die erhalten bleibt, da kriegst du schon mehr Zuspruch. Ja, die Verfahrensfragen, ja, okay, da wird's ideologisch. Und das, finde ich, ist ja auch die Kunst. Wie können wir Narrative machen, die eben nicht ideologisch sind, die das Individuum Individuum sein lassen, aber trotzdem irgendwie die alten Entweder-oder-Polarisierung versöhnen? Michael.
Ja, ich habe eine Ergänzung zu dem von Michi noch. Eigentlich, was mir an der Gemeinwohlökonomie mit am besten gefällt, ist, der Mensch steht im Mittelpunkt. Und das haben wir in unserer Wirtschaft, ist es verrutscht. Da stehen die Unternehmen, das Kapital steht im Mittelpunkt. Aber wenn wir mal auf die Geschichte schauen oder einfach nur ganz logisch drüber nachdenken, wenn es den Menschen nicht gibt, gibt es keine Unternehmen. Das heißt, die Unternehmen sind entstanden, um Bedürfnisse von Menschen zu erfüllen. Und dieser Blick darauf ist völlig verrutscht, weil heutzutage werden viele Unternehmen dafür gesehen, möglichst viel Kapital zu erwirtschaften, möglichst viel Gewinn zu machen und nicht mehr dafür, was ist denn eigentlich das, was es an wichtigen Bedürfnissen von Menschen löst. Und das finde ich so schön, sich immer wieder mal bewusst zu machen. Egal, ob man jetzt auf Mitarbeitende schaut, auf Kunden schaut und alle anderen Berührungsgruppen in einem Unternehmen. Unternehmen gibt es aufgrund dessen, dass Menschen bestimmte Bedürfnisse haben, die erfüllt werden müssen.
Thomas, wenn jetzt jemand sagt so, ah ja, mit Gemeinwohl habe ich schon immer mal gehört, will ich mich mal mit beschäftigen. Was ist denn da so ein guter Einstieg als Unternehmer oder auch Mitarbeitender, dieses Thema zu betreten, oder was ist so ein Weg in das Thema rein?
Ganz spannende Frage. Ich erinnere mich da spontan, wenn ich früher mit deutschen Kunden, ich habe für ein Schweizer Unternehmen gearbeitet, im Maschinenbau, wenn wir dann durch unsere Produktionshallen gegangen sind, dann haben die Kunden immer gesagt, ich habe das Gefühl, bei euch ist alles so leise, die schaffen alle nichts. Warum ist das so ruhig? Warum ist das so unaufgeregt? Wir haben dann gesagt, klar, bei euch wird jetzt Papier bedruckt, das ist schon mal laut und dann wird rumtransportiert, das kann man nicht miteinander vergleichen. Im Maschinenbau mache ich komplexe Teile, baue ich zusammen, in der Montage brauche ich Ruhe. Aber es war für diesen Prozess, die richtigen Rahmenbedingungen zu finden, war das ganze Unternehmen schon in den 2000er Jahren in Kleingruppen organisiert. Und diese Kleingruppen ist das, was ich jedem Unternehmer immer empfehle, zu sagen, fang an, in kleineren Gruppen solche Prozesse zu starten, wie auch der GWÖ. Und wenn man jetzt zum Beispiel nach Österreich schaut, ich habe bei einem Training mal den Prüfer einer Soziokratie-Thematik gefragt, wie denn in Österreich, in Wien, im Wohnbereich, die haben ja sehr viele Wohngesellschaften in Wien, günstigen Wohnraum, und das ist schon sehr lange so. Und in Wien, sagt er, sind alle großen Wohngemeinschaften sind genossenschaftlich organisiert. Und der Benefit ist einfach der, dass dort die Bedürfnisse, wie der Michael eben auch sagte, die Bedürfnisse der Bewohner, die Bedürfnisse der Stakeholder, der Gemeinden sind alle zentral im Mittelpunkt und die schaffen das ohne große Polarisierung. Ich weiß nicht, Einwohner von Wien, auch fast 4 Millionen oder sowas, ja. In München haben wir mittlerweile Situation, dass sich ein Ingenieur keine Wohnung mehr in München leisten kann. Das ist eigentlich ein Frevel, wenn ich als hochqualifiziertes Personal nicht mehr genügend Geld verdiene, um mir ein Dach über den Kopf leisten zu können. Da ist im System irgendwas nicht ganz richtig ausbalanciert. Und zurück zur Frage, ich muss im Kleinen anfangen. Und ich glaube, wenn ich übers Kleine anfange, dann baue ich auch Vertrauen auf. Und wenn ich Vertrauen mit Menschen habe und in Prozessen Vertrauen habe, dann werden auch Unternehmen effizienter. Und da würde ich mal sagen, das ist so der Weg, den ich favorisieren würde, im Kleinen beginnen.
Michael, was sagst du, ist eine gute Einbiegung in das Thema?
Ja, man kann sich vor allem, denke ich mal, als einfachstes in den Peer Group begeben, weil man da Schritt für Schritt in die Themen einsteigen kann. Wenn man in eine komplette Bilanz einsteigt, dann hat man gleich das ganz große Paket vor sich und macht das allein. Der Vorteil in der Peer Group ist, das wirklich Schritt für Schritt zu machen. Ansonsten muss es ja auch nicht gleich die Bilanzierung sein, sondern es kann auch einfach sein, sich eine Gemeinwohlökonomie-Regionalgruppe zu suchen, die in der Nähe ist, dort einfach mal Kontakt aufzubauen, zu Veranstaltungen und Treffen zu gehen und da einfach mal reinzurutschen. Und das ist ja das, was wir letzten Endes, Martin, wo du letztes Jahr bei uns auch warst, im Herbst bei dieser großen Netzwerkveranstaltung. Da hatten wir 60 UnternehmerInnen da, die sich einfach grundsätzlich interessiert haben dafür, eine verantwortungsbewusste Art des Wirtschaftens in den Vordergrund zu rücken und sind interessiert daran, wie machen wir das denn? Also wie können wir denn erste Schritte gehen? Und das ist so in meinem Verständnis so die ersten Schritte, die man tun kann, sich zu vernetzen, sich irgendwo anzuschließen, sich auszutauschen, von den Erfahrungen anderer zu profitieren und dann die ersten Schritte zu gehen. Und vielleicht ist es dann irgendwann auf dem Weg so weit, dass man sagt, Mensch, jetzt haben wir schon so viele Punkte gelöst oder Dinge erkannt. Jetzt können wir auch in einen Bilanzierungsprozess einsteigen und dann kann man den als nächstes angehen. Also ich würde, so wie der Thomas auch gesagt hat, wirklich immer im Kleinen anfangen und die ersten Schritte gehen. Vielleicht auch mit dem Blick, was ist für uns als Unternehmen das Relevanteste.
Ist das eigentlich noch so total eine Nische im Promillebereich oder wie viele Unternehmen gibt es, die sich da balancieren? Sind das Tausende oder Hunderte? Was kann man sich da vorstellen? Michi?
Einfache Antwort ist, es sind um die 1000 Unternehmer, die wir insgesamt haben, die sich bilanzieren haben lassen. Und es wird aber auch mehr. Also vor allem merke ich jetzt, dass da deutlich mehr Zuspruch ist, weil man diese Polarisierung auch merkt in der gesamten Gesellschaft und auch die Unternehmen wollen irgendwie zeigen, so, Mann, wir müssen es doch auch anders machen können. Und da sind diese Netzwerke extrem wichtig, um eben zu zeigen, du bist nicht alleine. Du bist jemand, der die gleichen Werte mit anderen teilt und du findest es auch katastrophal, was da momentan abgeht. Und das Einzige, wie wir es schaffen können, ist Kooperation und Demokratie. Und dann lass uns doch zusammensetzen und das wieder gemeinsam machen. Und deswegen eben regional die Leute suchen, vielleicht auch mit uns Kontakt aufnehmen. Wenn ich nicht direkt weiterhelfen kann, dann kenne ich jemanden, der weiterhelfen kann. Und so läuft es in der Gemeinwohlökonomie normalerweise auch.
Maya Göpe sagt ja auch mal mit ihr, wir können auch anders, aber sie sagt, es braucht den Schock. Oh mein Gott, was machen wir denn da eigentlich? Ja, dann Fakten. Okay, was sagt die Wissenschaft? Ja, und dann gute Beispiele. Und das ist wahrscheinlich auch ein großer Wert von diesen 1000 Early Adoptern, den Pionieren, die sagen, pass auf, das habe ich gemacht, da gibt's Geschichten zu, da gibt's Wissen, Erfahrungswissen, das anschlussfähig eben über solche Peers vermittelt werden kann. Wenn ihr mal so in die Zukunft blickt, was glaubt ihr, welchen Weg wird das nehmen? Also wer wollt ihr gewesen sein, wenn ich jetzt in 10 Jahren wiederkomme und sage, na Thomas, Michael, Michi, wie war's die letzten 10 Jahre? Was glaubt ihr, passiert da? Welche Rolle kann Politik haben? Also mal so Hypothesenbildung, Thomas. Was stellst du dir so vor? 10 Jahre in die Zukunft.
Ja, ich stelle mir zum Beispiel ganz konkret vor, dass Augsburg mit seiner langen Tradition als Industriestadt und das Thema Nachhaltigkeit mit seiner innovativen Wasserwirtschaft, die jahrhundertelang gezeigt hat, wie man effizient mit Energie umgehen kann, dass das wirklich auch sich fortsetzt und wir diesen Strukturwandel, den wir vor uns haben, dass wir die Anzahl der Unternehmen, die dann GWÖ-zertifiziert sind, dass die von mir aus um Faktor 5 gestiegen sein kann in 10 Jahren, weil einfach der Druck, der jetzt da ist, dazu führt, dass die Leute sagen, ich muss umsteigen, weil sonst ist es zu spät. Und die KI zeigt ja, welche Potenziale alleine in Automatisierungsprozessen stecken. Und das hat ja noch nichts mit Innovation zu tun. Das ist reine Algorithmik, reine Automatisierung. Aber wenn wir unsere wichtigen Aufgaben lösen, dann brauchen wir die Ressource Brain, Kopf, Kreativität. Und das ist ein Mix, der hilft uns die KI weniger, sondern da müssen Menschen miteinander sich austauschen und müssen vorwärts denken. Und wir müssen die Zukunft wirklich jetzt auch, über die müssen wir stärker jetzt reden, damit wir diese Motivation in die Leute reinbringen. Weil wenn ich jetzt als Vertriebler mit einer schlechten Stimmung und hängendem Kopf in ein Büro reinkomme, dann schaffe ich das nicht, einem Chef, sag ich mal, zu bewegen. Wenn ich aber dem sage, du, ich kann dir eine geile Story erzählen, das ist für dich spannend, dann wird er meistens hellhörig, ja.
Ja, das ist die gute alte Vertrieblerschiene, die Motivation in den Kunden bringen.
Ja.
Ja, super. Michael, was ist dein Ansatz? Haben wir ja eine andere Generation.
Ja, ich stimme dem voll zu, was der Thomas gesagt hat und schließe genau da an, wenn ich 10 Jahre nach vorne schaue und dann zurückblicke, was wünsche ich mir? Ich wünsche mir, dass wir neue Kommunikationsräume aufgemacht haben. Ein Werteelement ist ja Transparenz und Mitentscheidung in der Gemeinwohlökonomie. Und dafür brauchen wir Austausch. Und wenn wir uns austauschen, entsteht Verständnis. Und dort, wo Verständnis entsteht, kann Vertrauen entstehen. Und dann können wir vielleicht diese Kluft, die gerade da ist, zwischen Schwarz und Weiß, zwischen das ist der eine Pol und das ist der andere Pol, du musst dich entscheiden, dann können wir das auflösen und kommen wieder mehr dorthin. Miteinander kommen wir vorwärts und wir haben mehr Verständnis füreinander. Und es ist okay, wenn jemand mehr in diese Richtung entscheidet und handelt und jemand mehr in diese Richtung, solange die Pole nicht mehr so extrem sind. Und dafür brauchen wir Kommunikationsräume, Möglichkeiten, egal ob in den Unternehmen, in der Gesellschaft allgemein, wo Menschen sich miteinander unterhalten, egal was sie erstmal für eine Grundhaltung haben, aber einfach sich zuhören und versuchen zu verstehen, wie denkst du und wie können wir gemeinsam zu einem gemeinsamen Verständnis kommen. Und das ist das, was ich mir wünschen würde, dass wir in den nächsten 10 Jahren schaffen. KI wird uns viel unterstützen und wird viel verändern. Und gleichzeitig sehe ich, umso wichtiger wird die persönliche Kommunikation werden zwischen Mensch und Mensch.
Ja, das glaube ich auch, dieses, wir sagen oft, Umhüllen der Polarisierung in einer Synthese, die beides beinhaltet, wo sich beide wiedererkennen und auch dieses sich als Menschen zu erkennen und auch, was Thomas auch so gesagt hat, eben nicht als technokratische Wesen, ja, die dann einfach nur was machen und diesen Erfolg machen, aber nicht sehen, was aus dem Erfolg erfolgt, ne? Und sondern auch langfristig sehen, was die Folgen eigentlich von einem gewissen Art von Erfolg sind. Und ich glaube auch, das sind Dialogräume, die da entstehen, weil da kommst du ja dann zu neuen Hypothesenbildungen und dieses Nicht-Miteinander-Reden hält ja diese emotionalisierten Polarisierungen viel stärker aufrecht. Hm. Und das ist ja oft so. Ne? Michi, wie siehst du das als Vertreter der jüngsten Generation hier in der Runde?
Ja, ich habe mich an eine Situation zurückerinnert, die vor circa 5 Jahren, glaube ich, stattgefunden hat. Als ich mich persönlich auf den Weg gemacht habe, versucht habe, nachhaltiger zu leben, war das am Anfang sehr schwer. Ich war so ein bisschen der Außenseiter und ich habe in der Familie und im Freundeskreis für ein bisschen Wirbel gesorgt, habe mich aber nicht so richtig verstanden gefühlt. Und ich glaube, da sind wir heute an einem ähnlichen Punkt, vielleicht auch vor 5 Jahren noch. Aber nach 5 Jahren ist ein Freund auf mich zugekommen, lange nicht mehr voneinander gehört. Und er hat dann zu mir gesagt, du hast mich richtig bewegt und du hast in mir was verändert. Ich habe meine Ernährung umgestellt, ich bin viel nachhaltiger geworden im privaten Umfeld. Und diese ganzen Veränderungen, die sieht man halt nicht von heute auf morgen. Also unglaublich schön, nach 5 Jahren zu sehen, wow, ich habe damals anscheinend was gepflanzt, was dann aufgegangen ist, ohne dass ich es überhaupt gemerkt habe. Und so sehe ich das auch, was wir vielleicht in 10 Jahren sehen, ist, dass Leute auf uns zukommen und sagen, ah ja, du warst doch damals bei dem Martin, oder? Ich fand es so cool, dass ihr da eine positive Geschichte erzählt habt, die Hoffnung gibt. Und ich habe mich damals auf den Weg gemacht, wirklich meinen Werten zu folgen und versucht, das überall umzusetzen, im Privaten, aber auch im Unternehmen. Und heute habe ich ein cooles Netzwerk aus Gleichgesinnten und wir bewegen richtig was in unserer Region.
Ja, das finde ich auch schön, ja, weil ich komme ja auch in ganz viele Kontexte, Systeme rein. Veränderungswillig sind fast alle. Ja, und dann kommt natürlich eine gewisse Ohnmacht, ja, aber die Strukturen, ja, das müssen wir, das ist so Schule, Gesundheitssystem oder auch Wirtschaften. Also so Ohnmachtsstrukturen, die wir nicht mehr als sinnvoll empfinden. Und gleichzeitig brauchst du dann dieses Erlebnis, sich gestaltend und nicht ohnmächtig, sondern ermächtigt zu fühlen, zu was anderem beizutragen. Glaubt ihr, die Gemeinwohlökonomie ist jetzt nur so ein Zünder, wo man das mal so macht, um die Gedanken sozusagen im Feld zu stärken? Oder wird das eine Kulturpraxis, dass man in 10, 20 Jahren sagt, nee, musst du machen, ja? Oder läuft das so parallel? Manchmal habe ich ja so den Eindruck, diese Pionierprodukte, ja, wie so Gemeinwohlökonomie, impfen dann das andere System und dann kommen die auf andere Ideen wie ESG. Ja gut, dann lassen das mit Wirtschaftsprüfern dann prüfen, dann denkst du wieder, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ne? Aber das sind ja so, wie die einen, die Pionierimpulse oft die alten Systeme ja auf eine gewisse Art impfen. Was würdet ihr da denken? Setzt sich das durch oder ist das was für Pioniere, die dann aber wieder rückwirkend auf die, ich sag mal, bestehenden Gesetzgebungssysteme zum Beispiel? Thomas?
Sehr spannende Frage, Martin. Ich glaube, dass da schon ein Stück weit das Pionierelement bei der GWÖ auch eine Rolle spielt. Es wird auch das System impfen. Der entscheidende Aspekt, ob dann die richtige Bewegung stattfindet, dass die Menschen Lösungen eben finden, die langfristig tragen und unsere Ressourcen auf dem Planeten nicht überfordern. Da bin ich davon überzeugt, da braucht es diese ordnende Hand. Wir werden irgendwann mal auch die politischen Parameter dann anders gewichten müssen. Insofern hoffe ich, dass die GWÖ nicht nur ein Trendsetter ist, sondern dass es wirklich dazu beitragen kann, dass die politischen Rahmenbedingungen geordnet werden.
Michael.
Ja, es ist eine sehr spannende Frage. Ich bin da auch ein bisschen zwiegespalten und dann ist mir aber jetzt so beim Nachdenken eigentlich eingefallen, es ist eigentlich gar kein Pionierdenken, sondern es ist eh schon da. Nämlich steht in der Bayerischen Verfassung im Artikel 151, die gesamte wirtschaftliche Tätigkeit dient dem Gemeinwohl. Und im Artikel 14 des Grundgesetzes steht, Eigentum verpflichtet, sein Gebrauch soll zugleich dem Wohle der Allgemeinheit dienen. Also auf Basis dieser eigentlich schon im Gesetz verankerten, ja, dem Fokus auf Gemeinwohl, würde ich sagen, wir befinden uns auf dem Weg wieder dorthin, weil wir irgendwo falsch abgebogen sind. Aber der Grundgedanke war eh schon da. Dann würde ich eher dazu tendieren, dass das gar nicht Pionierdenken ist, sondern eher der Weg dorthin wieder zurückzukommen und das einfach auch im täglichen Handeln und Wirtschaften und in der Politik wieder mehr in den Vordergrund zu rücken.
Ja, das finde ich klasse. Ja, da hast du ja schon an sich den Konsens oder darüber ist man sich theoretisch einig und zwar schon seit Generationen. Und gleichzeitig ist ja wieder die Verfahrensfrage, wie machen wir das denn jetzt unterschiedlich? Und vielleicht auch dieses wo sich viele Menschen ja immer fragen, what's in it for me? Habe ich davon was? Ne? Fühle ich das Gemeinwohl? Kann ich fühlen, ach, jetzt ist es wohler? Oder denke ich nur, nö, jetzt haben wir ja, was weiß ich, Solar, deswegen sind die Preise hoch. Ne? Früher hatten wir billigen Atomstrom. Und das sind ja auch so verrückte Narrative, ne, die da im Umlauf sind. Und das ist wahrscheinlich auch so eine Frage, wie kann ich dieses Wohl fühlbar machen? Was würdest du sagen, Michi?
Ja, dieses Fühlen ist extrem wichtig in dem ganzen Konzept Nachhaltigkeit, dass man sieht, okay, vielleicht will ich auch gar nicht so viel Wahl haben im Supermarkt, sondern es ist eigentlich besser, wenn ich weiß, die Produkte, die ich da habe, die 5 Produkte anstatt von 100 von einem spezifischen Produkt, sind aus der Region, die sind nachhaltig, die schaden nicht der Umwelt, und dann mit gutem Gefühl einzukaufen. Und ich glaube, viele merken auch noch gar nicht, was wir gerade machen. Und es gab eine Zeit lang, da sind wir im Auto ohne Airbag und ohne Anschnallgurt gefahren. Und momentan ist es eher so, als wären wir in diesem Auto und zusätzlich haben wir keine Bremsen. Und irgendwann kam dann die Zeit, dass Airbags verpflichtend wurden und Anschnallgurte. Und ich glaube, erst danach hat man sich so gefühlt und denkt sich, ja, jetzt fühle ich mich wirklich sicher. Und ich wusste gar nicht, wie unsicher ich davor war. Und das sehe ich so in der Gemeinwohlökonomie. Und im Endeffekt ist es, glaube ich, wird dieses Kind am Ende nicht Gemeinwohlökonomie heißen. Von mir aus heißt es auch einfach eine sozial-ökologische Marktwirtschaft, die auf Kooperation beruht und auf unseren gemeinsamen Werten. Und das wäre im Endeffekt das Ziel für mich, dass es dann auch wirklich lebbar macht und dass man dann zurückschaut. Oh mein Gott, was haben wir damals gemacht? Das ist verrückt.
Ja, das ist eine sehr schöne Analogie, die werde ich mir merken, ja, genau. Weil das macht es ja plastisch, ne? Wer würde heute noch sagen, ach, Airbag mache ich weg, Sicherheitsgurt, lass mal gut sein, ne? Wenige. Und ist, glaube ich, ein sehr schönes Bild. So, jetzt ist die Frage, haben wir irgendwas vergessen, irgendwas, was ihr noch einfügen wollt? Oder habt ihr das Gefühl, es ist eine runde Sache?
Also ich habe das Gefühl, es ist eine runde Sache, und doch habe ich einen Punkt mir vorhin noch aufgeschrieben, der irgendwie nie so richtig reingepasst hat. Geld ist eigentlich, wenn wir uns das genau anschauen, ein Tauschmittel. Und irgendwann ist dieses Tauschmittel dazu geworden, dass wir nur noch danach streben, möglichst viel von diesem Tauschmittel zu haben. Und der Fokus, der für mich auch wichtig ist, ist immer wieder drauf zu schauen, habe ich den Fokus, möglichst viel Geld zu verdienen, oder habe ich den Fokus darauf, ich habe bestimmte Bedürfnisse, andere Menschen haben auch bestimmte Bedürfnisse, und es geht darum, diese Bedürfnisse zu erfüllen. Und Geld ist dabei das Hilfsmittel, das einfach zeitlich und räumlich verlagert ermöglicht, hier die unterschiedlichen Bedürfnisse über Produkte, über Dienstleistungen auch erfüllen zu können.
Sehr gut. Von euch noch was?
Ja, also ich habe es eigentlich auch sehr rund wahrgenommen. Man kann natürlich mit Blick auf Umsetzung sagen, diese Beispiele, diese Good Practice Beispiele, da kann man natürlich wieder eine eigene Story spinnen, weil es gibt ja einige Unternehmen, die wirklich schon lange erfolgreich da unterwegs sind. Ja, und ich glaube, Beispiele machen auch Mut. Nach dem Motto, steht der Tropfen, höhlt den Stein, wenn solche Informationen fließen, marketingstrategisch ist es kein Nachteil.
Willst du eins erzählen noch?
Ja, würde mir eins einfallen, ja. Also wir haben ja im Moment weltweit das Thema, dass die Gesellschaften und die politischen Systeme erkannt haben, dass regenerative Energien die Lösung sind. Und in Südamerika besteht das Problem, dass ich mit den großen Windrädern auf den Bergen von Venezuela und Peru mir schwer tue, dass ich die Windräder, die 60, 70, 80 Meter lange Flügelelemente haben, nicht bei den Kehren der Passstraßen so einfach zu transportieren sind. Und da gibt es in dem schönen Memmingen das Tor zum Allgäu. Der Michi hat es vorhin erwähnt, da sind auch sehr viele innovative Unternehmen, die der Gemeinwohlbilanz da auch schon sich angefreundet haben, sie praktizieren. Gibt es einen Weltmarktführer, ein 1000 Mann großes Unternehmen namens Goldhofer, die in kürzester Zeit die Anforderungen der Energieunternehmer umgesetzt haben. Wie kann ich denn dieses Windrad die Passstraßen hochbringen? Sie sind ja bekannt dafür, dass sie für Schwertransportsysteme Lösungen bauen und die richten jetzt das gesamte Windrad auf und fahren dann ganz schlank um die Kurve.
Das steht dann vertikal, ja?
Und dann steht es senkrecht. Und das ist für mich eigentlich ein tolles Beispiel, wie Weltführerschaft, Innovationskraft, Profitabilität, all die Punkte mit Nachhaltigkeit vereint werden können und dass ich als Unternehmen da meinen Beitrag leiste, wie es auch der Firma Goldhofer tut.
Und was ist deren Bezug zur Gemeinwohlökonomie?
Also die sind nach der GWÖ bilanziert und tragen in mehreren Bereichen dazu bei, eben am Standort vor Ort oder eben jetzt auch hier für die Energieversorgung.
Sehr gut. Michi, hast du noch was? Muss jetzt auch nicht, zwangshaft, nur weil die beiden anderen, ne?
Weil alle noch was gesagt haben, muss ich auch noch was sagen. Nee, also es war nur ein Thema, das nicht, weil wir vorhin über Wachstum gesprochen haben, ist mir noch ein Thema gekommen. Ja, das Thema Wachstum ist ein interessantes Konzept, weil wir uns die ganze Zeit darauf fokussieren, die Wirtschaft muss wachsen, das Bruttoinlandsprodukt muss wachsen. Die Frage ist aber, für was? Ich habe erst heute Morgen, glaube ich, gelesen, Deutschland ist der viertgrößte Waffenexporteur weltweit mittlerweile. Juhu. Was wahrscheinlich zu einem unglaublich großen Wachstum des BIPs führt. Die Frage ist aber, für was? Oder auch, wenn man Hintergründe betrachtet, dass es irgendwie eine Umweltkatastrophe gibt, dann wird das Wachstum erstmal zunehmen, weil wir unglaublich viel aufbauen. Aber für was? Das heißt, diese absolute Fokussierung auf Wachstum und finanzielles Wachstum ist einfach unsinnig. Deswegen müssen wir andere Werte haben, die im Endeffekt messen, was wir wirklich wollen.
Ja, ich danke euch für den Austausch zur Gemeinwohlökonomie. Wer euch treffen will, findet eure Kontakte in den Shownotes. Ihr seid gut vernetzt in der Szene, ne? Und ihr könnt auch Leuten helfen, die nicht aus der Region Augsburg oder sonst wo sind. Und ihr macht ja auch Veranstaltungen, Beratungen, Veröffentlichungen. Also da gibt es auch noch viel Material, was man sich da erschließen kann. Jetzt gibt's nur eine Runde für die Schlussworte. Thomas.
Ja, mein Schlusswort ist folgendes. Es gab ja einen ganz konservativ und innovativ denkenden Politiker im Badischen. Jetzt hat im Badischen wieder ein Mann gewonnen, der eben auch gesagt hat, ich bin eigentlich gar kein Grüner, sondern ich bin ein Wertkonservativer. Damit hat er seine Siegstrecke gemacht und ich sage, es ist nicht Game Over, es fängt an. Und mein Schlusswort ist, die Energie konzentrieren und bündeln und wir sind auf dem guten Weg.
Michael.
Ja, also mein Fokus geht dahin zu sagen, wenn man mal die Erfahrung gemacht hat, sich auf das Soziale einzulassen, sozial sich zu engagieren und das Gemeinwohl auch wirklich in den Vordergrund zu stellen, dann stellt man fest, wie viel da für das eigene Wohl drin ist, nämlich für mein Wohl, das ja in dem Wort enthalten ist. Und das ist einfach eine Erfahrung, die damit zu tun hat, sich zu engagieren, sich zu interessieren, zuzuhören. Und wenn wir das schaffen, wieder mehr in den Vordergrund zu rücken, dass wir alle partizipieren und nicht nur einige wenige, das wäre mein Wunsch, weil es uns allen dann viel besser gehen würde. Und das wäre so mein großer Fokus, mein großer Wunsch.
Michi?
Ja, danke. Im Endeffekt, mein Schlusswort wäre nur, dass du nicht alleine bist, dass ihr nicht alleine seid. Ich habe Bock, was zu verändern und mit euch in die gleiche Richtung zu schauen. Und deswegen kommt einfach auf uns zu, lasst uns im Gespräch bleiben und lasst uns coole, innovative Lösungen finden, die uns wirklich allen helfen. Und ganz besonders danke dir, Martin, für das Gespräch und für die Einladung.
Ich danke
herzlichen
euch.
Herzlichen Dank für die Möglichkeit.
Ja, vielen Dank. War eine große Freude.
Das war eine Folge von Ich, Wir, Alle, dem Podcast und Weggefährten mit Impulsen für Entwicklung. Wir bei Shortcuts begleiten und unterstützen Unternehmen bei der Entwicklung von zukunftsfähiger Führung, Kommunikation, Unternehmenskultur und Design. Mehr Infos zu unseren Angeboten, dem Podcast, der aktuellen Folge und zu unserem Buch Ich, Wir, Alle, 24 Transformationsgestalterinnen geben wegweisende Impulse für die Zukunft, findest du unter www.ichwiralle.com. Wir freuen uns über dein Feedback zur Folge und deine Bewertung des Podcasts bei iTunes. Bitte stell uns gerne Fragen zum Podcast und mach Vorschläge für Themen und Interviewpartnerinnen, die dich interessieren würden. Und zu guter Letzt, schau gerne bei uns in Berlin-Kreuzberg vorbei. Wir lieben Besuch.